Sternengeschichten Folge 600. Präastronautik. Waren die Aliens schon zu Besuch auf der Erde? Es ist nicht auszuschließen, dass Artefakte dieser Besuche von Aliens heute noch existieren oder dass im Sonnensystem eine Art von Basis unterhalten wird, um weitere Forschung durchführen zu können. Die Person, die diesen Satz geschrieben hat und die davon spricht, dass die Erde in der Vergangenheit Besuch von Außerirdischen bekommen haben könnte und wir die Spuren dieses Besuchs auch heute noch finden könnten, die war kein komischer Spinner. Dieser Satz stammt aus einem wissenschaftlichen Aufsatz, der 1963 in der Fachzeitschrift Planetary and Space Science veröffentlicht worden ist und der Autor ist Carl Sagan, einer der bekanntesten und bedeutendsten Astronomen des 20. Jahrhunderts. Bevor wir aber nachschauen, was Sagan da noch alles geschrieben hat, ob er das ernst gemeint hat und was davon zu halten ist, gehen wir ein bisschen weiter in die Vergangenheit. In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es um die Präastronautik, die gerne auch Paläoseti genannt wird. In dieser Disziplin beschäftigt man sich mit der Frage, ob in der fernen Vergangenheit der Erde vielleicht schon mal intelligente Außerirdische zu Besuch gekommen sind und ob sie dabei Spuren hinterlassen haben. Den ersten Teil der Frage kann man innerhalb gewisser Grenzen durchaus wissenschaftlich untersuchen. Man kann sich fragen, ob es intelligente Außerirdische geben kann, ob die in der Lage wären, die Erde zu erreichen, wie wahrscheinlich das ist und so weiter. Der zweite Teil der Frage, der führt uns dann aber aus der echten Wissenschaft hinaus und hinein in die Para- oder Pseudowissenschaft. Wenn wir irgendwelche antiken Bauwerke, wie zum Beispiel die Pyramiden, vermessen, um daraus ableiten zu können, dass die in Wahrheit von Aliens erbaut worden sind, dann setzen wir einen Forschungsgegenstand voraus, den wir durch die Forschung eigentlich erst belegen wollen. Das ist im besten Fall Parawissenschaft, also eine Art von Suche nach Erkenntnis, die prinzipiell mit wissenschaftlichen Methoden arbeitet, aber außerhalb der Wissenschaft steht. Und im schlechtesten und bei dem Thema auch im häufigsten Fall haben wir es mit Pseudowissenschaft zu tun, die nur so tut, als wäre sie Wissenschaft, es aber definitiv nicht ist. Wir lassen jetzt die Wissenschaftsphilosophie aber mal beiseite und schauen uns an, wer überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass irgendwelche Aliens uns schon längst besucht haben könnten. Das ist eine Frage, die natürlich nicht so leicht zu beantworten ist, weil wir da schon mitten in der Präastronautik selbst gelandet sind. Wenn man den eher kreativeren und unwissenschaftlicheren Vertretern dieser Disziplin folgt, dann sind quasi alle alten und antiken Texte voll mit Beschreibungen solcher Besuche. Aber wenn wir das jetzt erstmal ignorieren, dann kann man den Beginn der Präastronautik im 19. und frühen 20. Jahrhundert ansetzen. Das war auch die Zeit, in der die ersten Science-Fiction-Geschichten im modernen Sinn veröffentlicht worden sind, in der Leute wie Jules Verne über Reisen ins All spekuliert haben. Und wenn man da mal angelangt ist, liegt die Idee auch nicht fern, dass irgendwelche Wesen von anderswo durchs All zu uns gereist sind. Einer der ersten, der sich konkret und nicht im Rahmen der Science-Fiction darüber Gedanken gemacht hat, war der russische Mathematiker Mates Mendelewitsch Agrest. Der hat 1961 einen Artikel mit dem Titel »Kosmonauten der Antike« verfasst und darin schon viele der Themen vorweggenommen, die später in der Präastronautik sehr populär geworden sind. Zum Beispiel die Idee, dass die Geschichte der Zerstörung von Sodom und Gomorra aus der Bibel in Wahrheit eine Atombombenexplosion beschreibt, die von Aliens ausgelöst worden ist. Oder dass die prähistorischen Ruinen von Baalbek im heutigen Libanon in Wahrheit Lande- und Startplätze für außerirdische Raumschiffe sind. Agrest ist heute eher unbekannt. Deutlich bekannter ist dagegen Konstantin Tsiolkovsky. Der war einer der Begründer der modernen Raumfahrt und seine mathematischen Gleichungen zum Raketenflug werden auch heute noch verwendet. Etwas weniger bekannt ist, dass Tsiolkovsky neben seiner Arbeit zur Raketenforschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch sehr spezielle Vorstellungen davon entwickelt hat, was im Weltall alles so abgeht. Eine komplette Darstellung seiner kosmischen Philosophie, die würde jetzt zu weit führen. Aber für Tsiolkovsky war das Universum so eine Art lebendiges Wesen, voll mit lebendigen Himmelskörpern und lebendigen Atomen und so weiter. Und auch voll mit übermenschlichen, übersinnlichen Aliens, mit Weltraumengeln, die die Gedanken der Menschen lesen und beeinflussen können, um ihnen Botschaften zu schicken. Und Natürlich war Tsiolkovsky selbst auch Empfänger dieser Alien-Engelsbotschaften und einer der Gründe, warum er die Menschheit so dringend ins All aufbrechen sehen wollte, war seine Überzeugung, dass wir uns dort dann selbst zu solchen Überwesen entwickeln können. Aber gut, lassen wir die Weltraumengel jetzt mal beiseite und schauen auf die etwas handfesteren Behauptungen der Präastronautik. Denn prinzipiell ist das, was Leute wie Mates Agreste behaupten, ja nicht unmöglich. Auch in den 1960er Jahren haben wir schon gewusst, dass man Raketen ins All schießen kann und dass es möglich ist, damit Menschen zu transportieren. Und wenn das geht, warum sollen dann nicht auch weitere Reisen möglich sein? In den 1960er Jahren war es auch aus wissenschaftlicher Sicht nicht unplausibel, davon auszugehen, dass es andere Planeten bei anderen Sternen gibt und dass dort ebenfalls Leben entstehen kann. Es ist also nicht unmöglich, dass irgendwelche Aliens auf die Idee kommen, Raumschiffe zu bauen und durch die Gegend zu fliegen. Und wenn sie dabei auf der Erde gelandet sind, naja, haben sie vielleicht Spuren hinterlassen. Eine sehr originelle Idee dieser Art hat 1960 der amerikanische Astronom Thomas Gould gehabt. Den kennt man heute vor allem für seine Zusammenarbeit mit dem englischen Astrophysiker Fred Hoyle und die daraus entstandene Steady-State-Kosmologie, eine Alternative zum Urknallmodell, von der ich in Folge 491 mehr erzählt habe. In einem kurzen Aufsatz mit dem Titel »Kosmischer Müll« spekuliert Thomas Gould darüber, dass wir Menschen ja bald in der Lage sein werden, andere Himmelskörper im Sonnensystem zu besuchen. Und wenn wir das tun, dann könnten wir dabei auch Mikroorganismen von der Erde dorthin mitbringen. Also könnte es ja auch sein, dass vor ein paar Milliarden Jahren vielleicht Aliens die damals noch unbelebte Erde besucht haben und dabei ihre Mikroorganismen zurückgelassen haben. Ob das jetzt passiert ist, weil sie ihr Alien-Butterbrotpapier einfach weggeworfen haben oder ob der Besuch bei der Erde vielleicht nur eine Pinkelpause mit entsprechenden Verunreinigungen war oder ob die Alien-Mikroorganismen anderweitig geliefert worden sind, darüber sagt Gold natürlich nichts, aber auch hier ist die These zumindest nicht unmöglich. Und aus diesen Mikroorganismen, die die Aliens hier gelassen haben, ist dann das Leben auf der Erde und schließlich auch die Menschheit entstanden, hat Thomas Gold gemeint. Und damit sind wir jetzt wieder bei Carl Sagan und dem Zitat vom Anfang. Carl Sagan verdient definitiv irgendwann mal eine eigene Folge der Sternengeschichten. Er war einer der führenden Planetologen seiner Zeit, ein Pionier der Astrobiologie. Er hat bei fast allen wichtigen Raumsonden im 20. Jahrhundert mitgearbeitet, die den Mars, die Venus und die anderen Planeten erforscht haben. Sagan war es auch, der die Idee gehabt hat, die Pioneer- und Voyager-Sonden mit Botschaften auszustatten, die von etwaigen Aliens entschlüsselt werden können, wenn die Sonden in ferner Zukunft irgendwo gefunden werden sollten. Und Sagan hat sich offensichtlich auch viele Gedanken darüber gemacht, ob Aliens auch uns kontaktieren können oder schon kontaktiert haben. Der erste Fall, das ist das, was wir heute als SETI kennen, Search for Extraterrestrial Intelligence, also Projekte, bei denen wir versuchen, Botschaften von Außerirdischen aus dem All zu empfangen. Und natürlich war es da auch wieder Carl Sagan, der den Weg dafür bereitet hat. Der zweite Fall, das ist der, der die Präastronautik interessiert und der auch Carl Sagan interessiert hat, in dem zu Beginn erwähnten Fachartikel mit dem Titel »Direkter Kontakt zwischen galaktischen Zivilisationen durch relativistischen interstellaren Raumflug«. Darin geht er davon aus, dass sich auch anderswo in der Milchstraße intelligentes Leben entwickelt hat und dass dieses intelligente Leben in der Lage war, interstellaren Raumflug zu betreiben. Und dass dieses intelligente Leben in der Lage war, interstellaren Raumflug zu betreiben. Dass das nicht unmöglich ist, belegt Sagan durch Hinweise auf entsprechende Antriebssysteme, die damals und heute übrigens immer noch nur in der Theorie existiert haben, aber zumindest wissenschaftlich belegt zeigen, dass sich die großen Distanzen zwischen den Sternen zurücklegen lassen, und zwar in Zeiträumen, die kurz genug sind, um es auch Lebewesen zu erlauben, diese Reisen zu überleben. Ich lasse die Details jetzt weg, aber es geht um Raumschiffe, die den Treibstoff für die Reise unterwegs aus der interstellaren Materie einsammeln, und natürlich geht es um die Effekte der Relativitätstheorie, durch die zwar aus der Sicht von außen sehr, sehr viel Zeit vergeht, während das Raumschiff durch die Gegend fliegt, für die Crew, die sich mit dem Raumschiff aber sehr schnell bewegt, vergeht sehr viel weniger Zeit. Am Ende kommt Sagan jedenfalls zu dem Schluss, dass sowas zumindest nicht unmöglich ist. Danach schätzt er ab, wie viele solcher Zivilisationen es geben könnte, wie lang sie überleben, wie oft sie durch die Milchstraße fliegen und so weiter und kommt zu dem Ergebnis, dass, rein statistisch gesehen, die Erde im Laufe ihrer Existenz ein paar 10.000 Mal besucht werden hätte können. Die meisten dieser Besuche, die hätten natürlich stattgefunden, als noch gar kein Leben und schon gar keine Menschen existiert haben. Aber auch in der Frühgeschichte der Menschheit wären Alienbesuche möglich gewesen und vielleicht gibt's da ja noch Spuren, wenn die wirklich stattgefunden haben. Schriftliche Aufzeichnungen oder Überlieferungen sind laut Sagan aber eher keine guten Quellen. Die ändern sich zu schnell, die werden mit mythologischen Elementen angereichert und am Ende weiß niemand, was da wirklich beschrieben wird oder ob es überhaupt einen realen Hintergrund gibt. Aber, und darauf bezieht sich das Zitat vom Anfang, vielleicht haben die Aliens Dinge hinterlassen, irgendwelche Alien-Geräte oder gar eine Basis, die automatisiert weitere Beobachtungen anstellt oder für zukünftige Besuche bereitsteht. Auf der Erde selbst, da sollte man eher nicht danach suchen, weil die geologischen Vorgänge, die Verwitterung und so weiter, die würden das im Laufe der Zeit zerstören oder die Menschen würden damit rumspielen, die damit nicht rumspielen sollen. Aber, so Sagan, der Mond, und vor allem die von der Erde aus nicht sichtbare Rückseite des Mondes, das wäre ein guter Ort, um sowas zu verstecken. Die aus Sagans damaliger Sicht bald stattfindende Erforschung des Mondes, die sollte dann zeigen, ob da was dran ist oder nicht. Naja, bis jetzt haben wir keine Alien-Basis auf dem Mond gefunden und auch keine Alien-Artefakte auf der Erde. Ich will mich jetzt auch gar nicht weiter mit Leuten wie Zecharia Sitchin oder Erich von Däniken beschäftigen, die die Präastronautik ab den späten 1960er Jahren wirklich populär gemacht haben. Das, was da behauptet wird, hat mit Wissenschaft nicht mal annähernd was zu tun. Es wäre müßig und Zeitverschwendung, jetzt der Reihe nach den ganzen Unsinn mit den kolumbianischen Goldflugzeugen, den ägyptischen Glühbirnen, der Grabplatte von Palenque und all den anderen angeblichen Beweisen für die Existenz von antiken Alien-Astronauten durchzudiskutieren. Die echte Wissenschaft ist durchaus in der Lage, diese Dinge ohne den Rückgriff auf Aliens zu erklären und die Fans der Präastronautik, die werden so oder so nicht davon abrücken, überall Hinweise auf alte UFOs und Außerirdische zu sehen. Es ist durchaus verständlich, dass man von sowas fasziniert ist. Und es ist nicht unmöglich, dass intelligente Aliens existieren, dass sie uns besuchen oder dass sie uns in der Vergangenheit besucht haben. Aber man darf sich von der Faszination nicht den Blick auf die Realität verstellen lassen. Nur weil man sich wünscht, dass etwas wahr ist, wird es dadurch nicht wahr. Das, was Erich von Däniken und Co. treiben, das hat mit Wissenschaft oder auch nur mit dem seriösen Versuch der Erkenntnis nichts zu tun. Wenn man sich auf wissenschaftlicher Basis mit dem Thema beschäftigt, dann so, wie Carl Sagan das gemacht hat. Wir wissen sehr viel nicht. Wir können bei vielen Dingen, wie zum Beispiel bei der Wahrscheinlichkeit, dass intelligentes Leben anderswo existiert oder wie lange so eine Zivilisation existieren kann, nur raten. Wir können heute ein kleines bisschen besser raten, als Carl Sagan es in den 1960er Jahren konnte, aber mehr als raten ist es eigentlich immer noch nicht. Und je nachdem, wie optimistisch oder pessimistisch wir sein wollen, kommen wir dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und dem muss man sich bewusst sein. Selbst der sehr optimistische Carl Sagan spricht immer nur von der rein statistischen Wahrscheinlichkeit, dass so ein Besuch nicht unmöglich ist. Und beendet seinen Aufsatz dann doch wieder mit einem positiven Blick in die Zukunft. Wir werden, so Carl Sagan, in den kommenden Jahrzehnten Botschaften ins All schicken, die hunderte Lichtjahre weit reichen können. Wenn so eine Botschaft von Aliens empfangen wird, dann könnte das für die der Ausgangspunkt für eine gezielte interstellare Reise zur Erde sein. Das würde dann zwar noch ein paar hundert Jahre dauern, aber, so Sagan, hoffentlich wird es dann immer noch eine florierende irdische Zivilisation geben, die die Besucher von den fernen Sternen begrüßen kann. Ja, hoffentlich.